Ja, hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier bin heute bei Freiheit statt Angst und möchte euch was über Smart City erzählen. Ich bin Elisabeth Voss, Journalistin, Publizistin, Vortragende und Beraterin zu anderen Wirtschaften, alternativer, solidarischer Ökonomie und Stadtentwicklung. Und sag kurz ein paar Sätze vielleicht noch zu mir, die auch mit dem Thema ein bisschen zu tun haben, denn ich war mal ganz, ganz früh Anfang der 70er Jahre Fabrikarbeiterin, habe im Akkord gearbeitet, als Kabelformerin. Ich habe an einem großen Brett über 100 Kabel gelegt zu Kabelbäumen nach einem Plan für die Innereien der ersten Computer. Die waren ungefähr so groß wie Waschmaschinen und konnten das weniger wahrscheinlich als die späteren Taschenrechner. Aber insofern, ich war ganz früh schon dabei und habe ja immer, habe schon frühzeitig angefangen zu schreiben, habe also auch so diese Entwicklung mitbekommen in der Textproduktion. Klar, früher an der Schreibmaschine, da musstest du ja immer mit Tippex, Schere, Klebstoffe und so weiter. Das waren immer größere Vorhaben, wenn du längere Texte gemacht hast und mal was verändern wolltest. Vielleicht erinnern sich einige noch, es gab die digital- und computerkritische Diskussion, zum Beispiel bei der Taz, ob man dieses Teufelszeug einführen darf oder nicht. Wir haben in meiner Öko-Gruppe damals als Ausweg uns elektronische Schreibmaschinen gekauft. Die waren ja nicht so richtig Computer. Wir hatten dann so zwei Zeilen Display oder so. Ich war dann in der lange Jahre oder schon fast Jahrzehnte bei der Kontraste Monatszeitung für Selbstorganisation, habe dort auch die ersten Texte mit Schreibmaschine halt getippt und als Papier dann nach Heidelberg in unsere Redaktion geschickt, zusammengefaltet, Briefumschlag so klassisch und die mussten es irgendwie setzen, verarbeiten. Das war, muss ich sagen, für mich echt ein toller Schritt, als das dann losging, das mit den Computern und Disketten verwenden zu können. Also Anfang der 90er eine Diskette einzutüten, war einfach für alle simpler. Und dann ging es ganz schnell weiter, dass wir Modems bekamen direkt über die Redaktion, die wir in unsere Telefonbuchse einstecken konnten, die furchtbar gerattert haben und dann konnten wir unsere Texte selber übertragen. Also diese Schritte habe ich alle erlebt und was heute so selbstverständlich ist, war es nicht immer. So viel vielleicht kurz. Ich habe, wie gesagt, dann mich mit Kollektivbetrieben, Hausprojekten und so weiter befasst, auch mit Stadtentwicklung und irgendwie ist mir dieses Thema Smart City jetzt auch immer näher gekommen. Und ich sage gleich vorweg, ich habe jetzt keine Folien, sondern ich werde, wenn ich diesen Vortrag veröffentliche, euch dazu noch eine Linkliste zusammenstellen mit den Quellenangaben, damit ihr das auch alle findet. Ich möchte so ein bisschen erstmal das Feld abstecken. Also eine Smart City, klar, das hat mit Stadt zu tun. Smart wird ja manchmal verstanden als schlau, aber es hat schon was sehr, also ja, manchmal denke ich mal, es ist gar nicht so einfach, das wirklich zu übersetzen, dieses Wort. Es betrifft die Stadt mit allen Lebensbereichen. Das finde ich wichtig. Also Verkehr ist ein ganz großes Thema in der Smart City. Wohnen, beim Wohnen auch Smart Home, da geht es ja nochmal ein Stück weiter und näher ran an das Persönliche. Die Versorgung der Stadtbevölkerung spielt eine ganz große Rolle, also die gesamte Lager-, Lieferlogistik, Mengensteuerung und so weiter läuft natürlich auch auf dem Land letztlich, ja. Läuft über digitale Strukturen, Kommunikation, klar, das nutzen ja nahezu schon alle von uns. Okay, hier klingelt gerade ein Telefon, da warten wir mal ab, bis das leise ist. So, vielleicht macht ihr anderen auch bitte alle eure Handys und redet vielleicht bitte nicht allzu viel dazwischen, es wird alles aufgezeichnet. Ne? genau. Ja, was außerdem noch dazu gehört, die ganze Gesundheitsfrage, Selbstüberwachung, Selbstoptimierung, also die Art und Weise, wie Menschen sich in der Stadt bewegen. Viele tracken sich ja schon selber. Also all das kommt da auch zusammen. Und die Frage Sicherheit. Sicherheit ist ein ganz oft benutztes Argument auch in den Smart City Diskursen. Sicherheit untrennbar verbunden mit der Frage der Überwachung. Wozu ist das nötig, wenn Mensch Angst hat? Da muss ich jetzt gar nicht viel zu erzählen, da seid ihr ja die SpezialistInnen dafür, denke ich mal. Aber dieses ganze Szenario, ja, die Angst vor Terror, vor Umweltkatastrophen, vor Corona oder jetzt die Angst vor dem Krieg, für all das gibt es dann vermeintlich auch smarte Antworten. Also im Grunde ist die Smart City, in der Smart City geht es um die Frage, auch wie all diese Prozesse gesteuert werden. Auch die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Smart-Werdung der Stadt betrifft wirklich, denke ich, alle. Aber ganz, ganz wichtig, die Smart City ist kein technisches Thema, sondern ein gesellschaftliches Thema. Und darum, und das ist mir richtig, richtig wichtig, sollten wir dabei auch versuchen, also wenn ich wir sage, finde ich mal ein bisschen schwierig, dann meine ich erstmal uns, die wir hier sitzen oder hier in diesem Big Blue Button Call zusammen sind, versuchen, wirklich eine ganzheitliche Sicht auf das Thema zu haben. Also nie zu vergessen, dass Smart City so eine bestimmte Perspektive ist auf die Welt, dass es aber um unser Leben geht, um uns als Menschen mit Körper, Geist und Seele, was ja eine analytische Trennung ist, wir sind ja eins im Grunde, das fließt ineinander. Aber manchmal ist es hilfreich, auch sich diese einzelnen Aspekte des Menschseins anzuschauen. Gleichzeitig auch sich klarzumachen, was sind so die Prozesse zwischen Menschen. Also es gibt die individuelle Perspektive, die gemeinschaftliche Perspektive von mehr oder weniger definierten Gruppen und die gesellschaftliche Perspektive. Das finde ich auch wichtig, da zu unterscheiden, wo greifen die Smart City-Geschichten rein. Und auch zu gucken, okay, was passiert heute und was passiert zukünftig, also in der nahen, aber auch in der fernen Zukunft, welche Verheißungen, Versprechungen oder so kommen da auf uns zu. Die Smart City ist also die digitalisierte Stadt, in der alles mit allem vernetzt ist. Im öffentlichen Raum vor allem alles, was sich bewegt, also Fahrzeuge und Menschen vor allem. Aber auch die Infrastrukturen sind im Idealbild, also im vollkommenen Bild der Smart City, digitalisiert und vernetzt. Also zum Beispiel Schienen, Schilder, Laternen und so weiter. Irgendwann wahrscheinlich auch Wände und Straßenbeläge. Die gesamte Kommunikation und Gebäudetechnik, öffentliche Einrichtungen, aber eben auch private Wohnungen. Es gibt überall per Smartphone zu steuernde Geräte und das eine ist halt, also noch in den Smart-Home-Geschichten steuern Leute oftmals mit dem Smartphone die Geräte, aber die Entwicklung geht ja dahin, dass die Geräte sich gegenseitig selbst steuern. Dass die eben miteinander auch vernetzt sind, also nicht nur rufen sie ihre Waschmaschine an, so ungefähr. Du kriegst also heute wirklich ohne Quatsch kaum noch Haushaltsgeräte ohne solche Smartphone-Funktionen. Ja. Aber die Tendenz, wie gesagt, dass sie sich selber gegenseitig sagen, was zu tun ist, damit du ein möglichst bequemes Leben ohne möglichst wenig eigene Betätigung hast. Ohne möglichst wenig, also ohne möglichst ohne allzu viel eigene Betätigung. Doppelte Verneinung ist immer schwierig. Viele stellen sich ja freiwillig so Alexa oder Siri zum Beispiel ins Haus, diese Geräte, von denen sie sich rund um die Uhr auch überwachen lassen, diese Sprachassistenten. Kurz, wir sprechen auch vom Internet der Dinge, also die Geräte werden digitalisiert. Das heißt, Smart City bedeutet Totalvernetzung. Und das Irre daran ist, die meisten Leute machen freiwillig mit. Und ich möchte, bevor ich was zu den Details der Smart City sage, nochmal den Blick weitermachen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, mit einer breiten Perspektive. Und ich habe ein ganz tolles Buch mitgebracht, was ich in Vorbereitung von diesem Input heute nochmal reingeschaut habe, von Josef Weizenbaum, Wo sind Sie, die Insel der Vernunft im Cyberstrom? Weizenbaum war ein jüdischer Wissenschaftler, hier in Berlin geboren, seine Familie musste dann in die USA emigrieren. Er hat seine letzten Lebensjahre wieder hier in Berlin zugebracht. Ich habe ihn zum Glück einmal selber erlebt noch, kurz vor seinem Tod in einem Vortrag. Er war sehr beeindruckt. Er war Professor am MIT in den USA und ist sicherlich eine der Kapazitäten zu Digitalisierung. Er hat zum Beispiel ELISA entwickelt, dieses Programm, was Psychotherapie simulieren kann, um zu zeigen, wie absurd das ist. Und er äußert in diesem Buch auch sein blankes Entsetzen darüber, dass Leute das dann anwenden. Er wollte das Gegenteil eigentlich zeigen damit. Er fragt zum Beispiel, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ja, das, was Intelligenz halt Tests messen können. Und er weist darauf hin, dass es kulturabhängig ist und dass der Begriff von Intelligenz von der angewendeten Methode geprägt wird. Und ich möchte euch einfach so ein paar Sätze von ihm dazu vorlesen, weil ich ja, die einfach so wichtig finde. Er sagt, ja, wenn Mensch so rangeht an Intelligenz, dann und diesen Blick praktisch verengt, ja, diesen Blick auf Technik, auf künstliche Intelligenz verengt, dann bezahlt man einen hohen Preis dafür. Denn wir sehen, also ich muss jetzt ein bisschen, der Satz hat schon vorher angefangen, wir haben bezahlt, und es ist ein hoher Preis, dass wir andere Aspekte der Realität, also nicht digitale, überhaupt nicht mehr sehen. Ich glaube, das ist eine treffende Analogie, also zu dieser Intelligenztestgeschichte, die er vorher beschrieben hat. Und er sagt, wenn solche Verfahren unbemerkt geschehen, wenn es niemand spürt, wenn es tabuisiert ist, darüber zu sprechen, weil man dann als technikfeindlich oder wissenschaftsfeindlich angeklagt wird, besteht die Gefahr, dass tatsächlich große Teile unserer Welt einfach verschwinden. Ich meine, wirklich verschwinden. Es beginnt damit, dass wir über diese Teile nicht mehr sprechen dürfen und führt schließlich dazu, dass wir darüber nicht mehr sprechen können. Und das finde ich ganz wichtig, sich das klarzumachen, wie eng das Verständnis von Menschen werden kann, wenn wir das der Technik überlassen. Er hat auch noch einiges zu Wissenschaft, zur Naturwissenschaft geschrieben, was ich euch auch nicht vorenthalten möchte, in ganz kurzen Zitaten. Das ist übrigens ein Buch, da hat eine Journalistin ihn über viele Jahre befragt, also im Grunde ein ausführliches Interview, und sie fragt ihn, ob Naturwissenschaft nicht fast eine Religion sei. Und er sagt, ja, nicht nur fast. Ich glaube wirklich, dass die Naturwissenschaft in den westlichen Ländern jedenfalls heute alle Merkmale einer organisierten Religion hat. Und er schreibt dann über Kirchen, Kathedralen und so weiter und, finde ich sehr interessant, die Heretiker, also die Abweichler, ne? Die Heretiker der Naturwissenschaft werden bestraft, genauso wie die Heretiker einer alten Religion. Sie werden ausgestoßen. Und wenn einer einmal als Heretiker klassifiziert ist, dann wird oft behauptet, der war doch nie ein richtiger Wissenschaftler. Das alles gibt es also. Und dann gibt es die große Masse der Gläubigen. So betrachtet besteht überhaupt kein Unterschied zwischen dem Naturwissenschaftsglauben und dem Glauben an die Lehre der katholischen Kirche im Mittelalter. Und das, was er hier beschreibt, das hat Fabian Scheidler, vielleicht kennt ihr ihn auch, ein großartiger Künstler, Forscher und Autor, in einem ganzen Buch ausgeführt, ausführlich, das heißt Der Stoff, aus dem wir sind. Und dort kritisiert er genau diese einseitige Technik und Wissenschaftsfixierung, Gläubigkeit, die nämlich wesentliche Aspekte des Menschseins, das Innenleben des Menschen, komplett ausblendet und nur noch nach äußerlich Erkennbarem geforscht wird. Also das wollte ich euch vorab einfach ans Herz legen, weil das, finde ich, ist wichtig, wenn wir uns ein Bild machen wollen von Smart City, von dem Verständnis von Smart City. Jetzt habe ich so eine Reihe von Aspekten der Smart City zusammengestellt. Das ist sicher nicht alles, aber so ein paar meines Erachtens wichtige Geschichten. Das eine ist die Privatisierung. Smart Cities sind privatisierte Städte. Zwar nicht in der Regel nicht komplett privatisiert, sondern in Public-Private Partnership, also in öffentlich-privaten Partnerschaften betrieben in ihren verschiedenen Aspekten, die in der Regel bekanntlich dazu führen, dass Risiken auf die öffentliche Hand abgewälzt werden und die Privaten ihren Reibach draus ziehen. Die Konzerne machen Angebote, die schwer abzulehnen sind, also die fünf großen, die GAMFAs, Google, Amazon, Microsoft, Facebook und Apple. Im Grunde muss man auch Cisco dazu zählen, das ist nicht ganz so bekannt, weil die nicht für Endkunden was anbieten, sondern für Unternehmen. Und immer mit dabei sind auch die Beratungsfirmen, die diese Konzepte entwickeln und deren Umsetzung begleiten. Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG, Roland Berger. die alle ihre Smart City Angebote weltweit machen. Die Smart City ist die unternehmerische Stadt. Vielleicht erinnert ihr euch, es muss die Zeit um die Einführung von Hartz IV gewesen sein. Da hat hier in Berlin das Bezirksamt Reinickendorf als erster Bezirk, also die damalige Bezirksbürgermeisterin, den Namen habe ich jetzt nicht mehr präsent, ganz offensiv immer vertreten hat, ich führe meinen Bezirk wie ein Unternehmen. Und es wurde durchaus hofiert bei den Kammern, IHK und so. Also mit der Idee von Effizienz, permanenter Optimierung, schlanker Verwaltung. Das ist ja so ein bisschen die, ich sag mal, die Bertelsmann-Stiftungsreligion geradezu, ja, oder Ideologie, die immer so gesagt haben, ja, die Öffentlichen, die können es halt nicht, die sind zu langsam, zu behäbig, das Beamtentum und so weiter, aber die Privaten, die werden es bringen, ja. Das ist ja geradezu eine wesentliche, ja, eine wesentliche Mission der Bertelsmann-Stiftung, sowas dann auch verkauft zu haben. Und dann haben sie ja gleich auch die entsprechenden käuflichen Angebote. Also die haben auch eine Firma Arvato, die zum Beispiel eine Dienstleistung für die öffentliche Verwaltung anbietet. Es geht also da auch sofort um die Auslagerung von Dienstleistung und von eben Privatisierung oder eher diese Public-Private Partnership. Denn natürlich kann eine Stadtverwaltung all das, was eine Smart City können soll, nicht selber machen. Ja. Für die Städte geht es um Standortwettbewerb, also Steuereinnahmen, auch also vor allem Unternehmensansiedlung, dafür sich attraktiv zu machen und besser zu sein als andere. Das ist ja auch in Berlin immer wieder, ja. Gerade die Wirtschaftsverwaltung propagiert das ja immer, da geht es immer um Standort. Und es ist so ein neuer Begriff auch da reingekommen, man spricht jetzt immer von Governance. Ja, das ist eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte, oder Good Governance, gute Regierung. Das ist im Grunde ein technokratischer Managementbegriff. Das ist ein Begriff, der ganz eng verbunden ist mit der Idee der unternehmerischen Stadt. Und was wichtig ist dabei, es blendet Machtverhältnisse und soziale Ungleichheiten komplett aus. Das kommt da drin nicht vor. Es wird alles technisiert. Es wird platt und machbar. Ein weiterer Aspekt der Smart City ist die Umwelt. Von wegen nachhaltig heißt es ja immer. Ja. Aber die technischen Infrastrukturen, die notwendig sind für eine Smart City, also Serveranlagen, Kabel, Sendemasten und so weiter, das verbraucht ja unfassbare Mengen Energie. Und PowerShift hat schon 2017 mal in der Broschüre Ressourcenfluch das auch genau dargelegt und berechnet. Also wie viel damit eigentlich zerstört wird weltweit und was das bedeutet auch für die Länder Kongo zum Beispiel. Im Kongo gibt es Millionen Tote aufgrund der Schürfung von sogenannten Konfliktmineralien, nennt man sie dort schon, weil es dort Ressourcenkriege, Arbeitskämpfe, Aufstände, alles das gibt aufgrund dieser Ausbeutung der Naturschätze dort. Ein weiterer Aspekt ist die Frage von Gesundheit bzw. Gesundheitsgefährdung. Smart City braucht, also ich sage jetzt nochmal gar nichts zu Körperschäden, Haltungsschäden, Augenschäden, all dem auf Smartphones starren, das ist nochmal was Spezielles, aber die Smart City, die braucht 5G, also diesen neuen Mobilfunkstandard, der vor allem für flächendeckendes autonomes Fahren zuständig ist, wo sich erstmal auch die ethische Frage stellt, ist autonomes Fahren überhaupt vertretbar, ist das eine gute Zukunft, die wir uns da vorstellen? Wie ist das zu verstehen, wenn Algorithmen die Entscheidung in Gefahrensituationen übernehmen, wie etwas reagieren soll? Es gibt ja hier, wir haben in Berlin ja durchaus schon Modellprojekte dafür, also auf dem Euref Campus am Schöneberger Gasometer gab es oder gibt es so ein Auto oder auch auf dem Charité-Gelände ist sowas rumgefahren. Es gibt einen autonomen Bus der BVG zwischen U-Bahn-Tegel und Tegeler See, allerdings fährt da immer so eine Kontrollperson noch mit, also der fährt nicht ganz allein. Und es gibt in Berlin so ein Startup, das heißt VAY, also V-A-Y, die haben schon seit 2 Jahren, glaube ich, oder 3, 10 autonom fahrende Autos, die hier in der Stadt unterwegs sind, als Versuch. Die werden noch von einem Menschen gefahren, der aber nicht im Auto sitzt, sondern an der Zentrale. Also der sieht das, was die Kameras am Auto sehen, und steuert das Auto und es sitzt aber zur Sicherheit auch noch so ein Sicherheitsmensch in diesem Auto drin. Die wollen einen Taxidienst anbieten jetzt als Startup. Und Gut, wir wissen ja auch hier die Teslas. Ja, Tesla ist ja nochmal ein extra Thema, das will ich jetzt aber ja nicht so groß machen, weil die wird es ja am Weltwassertag dann am 22. Proteste geben. Das smarte Auto von Tesla ist ja im Grunde ein Datengrabbing-Gerät. Also das ist eigentlich die herausragendste Funktion, gar nicht das Fahren, da so weit kommt man damit ja vielleicht auch nicht. Das überwacht halt total, also alles, was du tust, du bist da mit, ich weiß nicht wie vielen, ich glaube, das ist eine dreistellige Zahl, wie viele Sensoren, Kameras und so weiter in so ein Tesla eingebaut sind. Und zwar nicht nur zur Überwachung der FahrerInnen und InsassInnen, sondern auch der Umgebung. Ne? Also Verkehr, ganz großes Ding. Aber ich wollte nochmal zurück zu 5G. Denn, wie gesagt, neuer Mobilfunkstandard, der ja auch hier schon nach und nach also installiert wird auf diesen ganzen neuen Säulen. Da braucht man ziemlich viel so eine Säule, ich weiß jetzt das Wort gerade nicht, aber ihr wisst so diese Dinger, die überall auf die Dächer gesetzt werden. Die Europäische Kommission hat schon 2013 eine PPP-Gesellschaft, Public-Private Partnership, aufgesetzt, mit 700 Millionen Euro ausgestattet, eine 5G-PPP-Gesellschaft. Und die Bundesregierung legt sich ja sehr ins Zeug, 5G zu kommunizieren und behauptet auch bis heute, wissenschaftlich nachgewiesen sei zwar, dass die Aufnahme elektromagnetischer Felder durch den Körper bei 5G zu einer Erhöhung der Gewebetemperatur führt, also das ist wissenschaftlich bewiesen, thermische Wirkung, das sei aber unschädlich. Also sie sagen nicht mal, es sei unschädlich, sie sagen, eine Schädigung sei bisher nicht bewiesen dadurch. Bewiesen ist aber, dass es eine Veränderung im Körper gibt. Also muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es sei noch so wenig untersucht. Harald Schumann und Elisa Simantke haben im Januar 2019 schon im Tagesspiegel dazu berichtet, weil sie eigentlich dachten, naja, Strahlenangst ist ja irgendwie so Spinnerei. Ja. Und waren dann sehr erschrocken darüber, was sie herausgefunden haben, dass nämlich bei den ganzen politischen Behörden unterschiedliche Stimmen nicht angehört werden, sondern es gibt eine private Forschungsgesellschaft, ICNIRP, also International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, die praktisch das Monopol darauf haben, den Regierenden zu erklären, ob es 5G-Schäden gibt oder nicht. Die residieren mietfrei im Bundesamt für Strahlenschutz, private Gesellschaft. Die wissenschaftliche Koordination macht die Leitung dieses Amtes, also ganz eng verquickt, der Abteilung für elektromagnetische Felder, Frau Gunde Ziegelberger. Und die Bundesregierung fördert diese NGO. Mit, okay, 100.000 Euro pro Jahr ist jetzt nicht so die Welt, aber es hängt einfach so eng zusammen. Ja? Und es gibt eine ganze Broschüre, da werfe ich euch dann auch noch den Link in die Liste rein. Die haben jede einzelne Person aus dieser Organisation untersucht auf ihre Verflechtungen. Es gibt von diesem Verein auch enge Verquickung mit der WHO und der EU-Kommission. Also es haben alles diese beiden JournalistInnen rausgefunden und im Tagesspiegel schon damals veröffentlicht. Die Grünen haben dann eine Anfrage gemacht im Bundestag, also an die Bundesregierung, und haben gefragt, wie das mit den möglichen Gesundheitsschädigungen ist. Und dort wurde eben auch abgewiegelt, von wegen bisher sei ein ursächlicher Zusammenhang nicht nachgewiesen. Bisher nicht nachgewiesen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die beiden Grünen, Bettina Hoffmann und Margit Stumm, also grüne Bundestagsabgeordnete, haben sich dann doch sehr erschrocken gezeigt und gesagt, das widerspricht dem Vorsorgeprinzip. Und das ist ja das Vorsorgeprinzip, ein sehr hohes Prinzip, weil da ist die Bundesregierung im Grunde darauf verpflichtet, unser aller Gesundheit natürlich zu schützen. Das wird nicht gewährleistet. Bislang keine erkennbar schädlichen Auswirkungen, steht bis heute auf der Website der Bundesregierung. Also Und das möchte ich wirklich stark machen. Die möglichen Schädigungen durch 5G sind keine Verschwörungstheorie. Aber ein Problem ist, dass in der Tat auch Rechte reingegangen sind in das Thema. Also Mensch muss schon ein bisschen aufpassen, wo du dich da informierst, welche Quellen du benutzt und welche du lieber nicht anfasst. Ja? Wobei ich ja nicht sagen will, dass Rechte immer falsch liegen. Das ist ja die politische Überzeugung. Und das fachliche Know-how ist ja nicht eins zu eins, also miteinander verbunden. Aber ich wäre natürlich selber auch vorsichtig. Und eine Organisation, die ich für sehr seriös halte, ist Diagnose Funk. Die veröffentlichen im PET-Verlag, also PAD-Verlag, eine Reihe von wirklich super interessanten Broschüren, machen auch Veranstaltungen. Und ich habe mir kürzlich eine angeschaut mit einer Ärztin aus Bamberg, Cornelia Waldmann-Silsam, die hat, nachdem sie Patientinnen hatte, die offensichtlich doch Strahlenschäden aufwiesen, hat sie Bäume untersucht. Und die hat in diesem Seminar erschütternde Bilder gezeigt von Bäumen, die in dem Moment, wo 5G-Strahlung draufkam, verdorrt sind. Und zwar, wenn die zum Beispiel halb hinter einem Haus standen, verdeckt, geschützt, dann war plötzlich der halbe Baum tot. Ja, also das ist, kann ich euch nur ans Herz legen, guckt euch die Sachen an, man muss das einfach, man kann es nicht vom Tisch wischen, einfach so, ja. Genau, aber ja, es gibt ja noch weitere Aspekte, zum Beispiel die Überwachung, die will ich hier bei euch jetzt auch gar nicht so groß machen, weil das ist ja euer, eigentlich euer zentrales Thema, da seid ihr die Expertinnen dafür viel mehr als ich. Wichtig finde ich, dass im Grunde ja von jedem Menschen tendenziell ein digitaler Zwilling erstellt wird oder vielleicht sogar mehrere, ja, mit dieser ganzen Überwachung, wenn du dich irgendwie im Internet bewegst und dass du ja nicht mehr nur mit Werbebotschaften zugetextet wirst, wenn du ins Internet gehst, sondern dass auch der Rückkanal bespielt wird. Das heißt, das ist eine Interaktion zwischen dem, was du tust im Internet und dem, was das Internet mit dir tut als Response auf deine Handlungen in der digitalen Welt. Das heißt, Verhaltenssteuerung, wo ja die meisten eben auch freiwillig mitmachen, mit diesen sogenannten Amplifizierungsalgorithmen. Es gibt Leute, die sagen, das sind Waffen, das sind Cyberwaffen. Die sind so programmiert, dass wenn du dich in sozialen, sogenannten sozialen Medien oder wenn du einfach getrackt wirst oder so, dass du ja, dass du halt manipuliert wirst und zwar ganz gezielt. Dass nach bestimmten Sachen, die du dir anguckst, gesucht wird, Sensationsheischen. Und zum Beispiel der Roger McNamee, ein Facebook-Investor, fordert, dass diese Amplifizierungsalgorithmen als Waffen verboten werden. Ja, ein weiterer Aspekt, ich würde noch mal gern kurz auf Governance zurückkommen, hatte ich ja vorhin eingangs schon erwähnt. Governance ist eben eine spezielle Ideologie und auch Praxis der unternehmerischen Stadt, die versucht auch, und deswegen gibt es so ein bisschen was, was vielleicht zu diesen Amplifizierungsalgorithmen noch passt, wo auch versucht wird, erwünschtes Verhalten, also soziales, ökologisches und so weiter, vielleicht auch politisch erwünschtes Verhalten, zu provozieren oder zu erzeugen. Zum Beispiel durch sogenannte Gamification, also indem Leute einfach ins Internet reingezogen werden, indem man ihnen spielerisch irgendwie Sachen anbietet, wo sie mitmachen können und die Faszination und Sogwirkung von solchen spielerischen Angeboten benutzt. Oder auch das sogenannte Nudging, das Anstupsen, also wo man versucht, Leute so vorsichtig dahin zu kriegen, dass sie sich richtig verhalten. Dazu hat auch Josef Weizenbaum in diesem Buch ein interessantes Beispiel gebracht, und zwar den Einsatz von Leselernsoftware in der Schule. Es gibt ja bekanntlich Kinder, die tun sich sehr schwer mit Lesen, und es gibt wirklich Software, die kann den Kindern das erleichtern. So. Also die lernen, lesen dann besser. Aber er wirft halt die Frage auf, warum guckt man dann eigentlich, oder er sagt aus dem Problem, man guckt dann gar nicht mehr hin, warum können die eigentlich so schlecht lesen? Also es sind Erfahrungen aus den USA, die ich aber, muss ich ehrlich sagen, ich habe auch mal so pädagogisch begleitende Projekte als von der Verwaltung her mitgemacht, kann das für hier auch schon bestätigen. Es gibt Kinder, die haben Hunger, Es gibt Kinder, die kommen zur Schule und haben Hunger, auch hier in Berlin, schon lange. Da lernt sich's nicht so gut. Es gibt auch Kinder, die haben Angst, weil sie unter schwierigen Bedingungen leben müssen, weil sie von anderen gemobbt werden, wie auch immer. Auch mit Angst lernt es sich nicht gut. Oder es gibt Kinder, die sind so perspektivlos, weil sie überhaupt keinen Sinn in ihrem Leben sehen, dass sie gar nicht motiviert sind, lesen zu lernen. Und über all das geht man mit einem technischen Angebot hinweg. Was für Welt- und Menschenbilder stecken in der Smart City? Die Smart City neigt dazu, dass die Komplexität des Lebens zu vereinfachen, zu simplifizieren. Komplexe Sachverhalte werden auf einfache Ursache-Wirkungszusammenhänge runtergebrochen. Menschen werden auf Reaktionsautomatismen reduziert. Es ist so eine Idee von Machbarkeit oder Ideologie dahinter, muss einfach nur gut programmiert sein. Diesen Solutionismus, also diese Lösungsorientierung, man muss es nur richtig machen, dann geht alles, das kritisiert Weizenbaum auch. Er sagt eben, alles, was uns begegnet im Leben, wird so zu einem Problem und dann findet man halt eine Lösung dazu, eine technische. Also es ist ein verengter Blick, eine Alternativlosigkeit, oder gibt auch so eine Aufforderung schon, die sagt, fix it, also reparier es. Man kann die Welt reparieren, ganz einfach alles, auch diese Einfachdiskurse, finde ich, passen da auch mit rein. Wir wissen alles, wir können alles, wir werden es schon machen, alles nicht so schlimm. Potenziell steckt darin ja auch die Überwindung des Raumes, das ist ja auch schon, wenn Leute mit dem Smartphone rumlaufen, klar, du kannst ja im Grunde in Echtzeit überall und nirgends gleichzeitig sein. Aber tendenziell auch die Überwindung der Zeit, also jedenfalls in diesen komischen Träumen von Unsterblichkeit von manchen Leuten aus dem Silicon Valley, die meinen, man könne das, was der Mensch sei, einfach irgendwo uploaden und speichern und damit würde man sich unsterblich machen. Das reduziert doch den Menschen sehr auf etwas, Technisches. Macht aber diejenigen, die die Technik beherrschen damit, ja potenziell, zumindest vielleicht in ihrer eigenen Wahrnehmung, gottähnlich. Also so diese transhumanistische Idee auch der Verschmelzung von Mensch und Maschine, was ich für eine totalitäre und potenziell faschistische Idee halte. Es abstrahiert von dem, was Menschen ausmacht. Es ist eine Entmenschlichung, die, und auch da berufe ich mich auf Josef Weizenbaum, es ist keine Verharmlosung historischer Gegebenheiten, es ist eine Entmenschlichung, die erinnert, bei allen Unterschieden, an Kolonialismus, an Genozide, an Faschismus, an, also all dieses massenhafte Morden war ja nur möglich, weil man die Gemordeten entmenschlicht hat, weil man die menschlichen Wesen, die empfindenden, fühlenden, leidenden Wesen nicht mehr gesehen hat in den Menschen. Und da steckt eine riesengroße Gefahr in diesen ganzen technischen Ideen und Ideologien. Manche Protagonisten zielen ja sogar ab auf eine Singularität. Diese Singularity-Idee sagt, es wird einen einzigen unwiederholbaren Moment in der Menschheitsgeschichte geben, wo die Menschheit die Gestaltungshoheit über die Welt endgültig an Maschinen abgibt. Und ich habe das früher überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, das sind doch feuchte Männerträume. Ja? Und dann habe ich aber gelernt, dass in einem Buch von Thomas Wagner habe ich das zuerst gelesen, dass es im Silicon Valley eine Singularity University gibt, auf einem NASA-Gelände mit Militärgeldern und mit privaten Geldern von Internetgiganten finanzierte Singularity University, die genau zu diesem Thema arbeitet. Ich wollte es echt erstmal nicht glauben. Ja, und wo wir schon beim Geld sind, Smart City kostet Geld und zwar sehr, sehr, sehr viel Geld. Es ist ein Wachstumsmarkt für die Wirtschaft, klar, aber machen wir uns nichts vor, das Geld, was da reingeht, fehlt natürlich woanders. Und gerade mal noch jetzt, ja, da sind jetzt schon die, weiß ich nicht wie viele Milliarden, ich habe irgendwann, hörst du auf zu zählen, ne? die Milliarden in die ganzen Corona, also in die vor allem Unternehmenskonzernrettungsgeschichten reingegangen. Jetzt haben wir Militarisierung, Aufrüstung, Wehretats. Also jede Milliarde gibt es auch nur einmal. Ja? Und da gehen jetzt schon ganz viel Gelder weg und dann gehen noch massenhaft Gelder möglicherweise in die Smart City. Und was bleibt für den Rest? Also ich sehe Wirtschaftskrisen, Verarmung und gut, Dinge, die ohnehin passieren werden, eher noch verschärft durch diese Smart City-Geschichten. Real und alltäglich kommt es im Grunde zu einer Appisierung der Welt, so nenne ich das immer gern, also dieses Fix-It, dafür gibt es dann immer, wird eine App programmiert, ja, und insofern Appisierung, und dann kippt es irgendwann um. Und das habe ich selber, meine ich auch schon selber beobachtet zu haben, es kippt irgendwann insofern um, dass die digitalen Werkzeuge, die eigentlich etwas fixen, ein Problem lösen sollten, zu einem Selbstzweck werden. Der Fokus ist dann nicht mehr auf gesellschaftliche Fragen, auf Sachen, für die irgendwelche Antworten gefunden werden sollen. Die Frage vielleicht das gute Leben, wie wäre das, ja? Sondern es geht plötzlich so um gute Digitalisierung und deren ständige Verbesserung. Also die Digitalisierung wird plötzlich das Ziel an sich und es sucht sich dann schon seine Anwendungsbereiche. Und von den realen Anliegen des Lebens ist komplett abstrahiert. Und ich beobachte das, ich habe mich selber eingemischt in diese Smart City Dialoge auf berlin.de und habe das da wirklich beobachtet und auch immer wieder thematisiert und angesprochen. Und dann sage ich zwar auch, wenn ich da auch auf einer Online-Konferenz mal das gesagt habe, auch dann sagt man, ja, Sie haben ja recht, Frau Voss, aber das sind Worte. Ich möchte jetzt, bevor ich nochmal zu den Berliner Smart City Projekten komme, kurz ein paar wunderschöne Sätze von Digital Courage zitieren, die einfach, finde ich, großartig sind von der Rede von Rena Tangens zum Schmähpreis, diesem Big Brother Award 2018, der vergeben wurde an das Konzept der Smart City. Smart Cities reduzieren Bürger auf ihre Eigenschaft als Konsumenten, machen Konsumenten zu datenliefernden Objekten und unsere Demokratie zu einer privatisierten Dienstleistung. Der Begriff Smart City ist eine schillernd bunte Wundertüte. Er verspricht allem das, was Sie hören wollen. Innovation und modernes Stadtmarketing, effiziente Verwaltung und Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Sicherheit und Bequemlichkeit, für Autos grüne Welle und immer einen freien Parkplatz. Sie bringt dann so ein Beispiel, also es ist eine längere Rede, die ist toll, die lohnt sich auch wirklich ganz zu lesen mal. Sie bringt das Beispiel einer Straßenlaterne in einer Smart City. Die leuchtet nicht nur, sondern enthält auch gleich Videoüberwachung, Fußgängererkennung, Kfz-Kennzeichenleser, Umweltsensoren, ein Mikrofon mit Schussdetektor und einen Location Beacon zum Erfassen der Position. Stellen wir uns dies noch kombiniert mit WLAN vor, mit dem die Position von Smartphones ermittelt werden kann, Gesichtserkennung und Bewegungsanalyse, dann ist klar, wenn diese Technik in unsere Stadt kommt, werden wir keinen Schritt mehr unbeobachtet tun. Ich finde, sie hat es beklemmend gut beschrieben und dann beschreibt sie noch ein bisschen, wie das in China gerade ist, wo das ja schon sehr verbreitet ist. Da werden zum Beispiel dann Leute, die bei Rot über die Straße gehen, identifiziert und auf großen Monitoren mit Angabe der Personalien an den Pranger gestellt, öffentlich sichtbar. Es wird dann Bußgeld berechnet und so weiter, Arbeitgeber benachrichtigt. Und es gibt Punktabzug bei diesem Social Score, also die haben ja diese Sozialpunkte in China, die du brauchst, um eine Wohnung, einen Job zu bekommen, um reisen zu dürfen. Es sind ja angeblich schon viele hunderttausend Leute, die in China gar keine Züge mehr benutzen dürfen, weil sie zu wenig Sozialpunkte haben. In der Provinz Xinjiang ist es wohl noch krasser, da wird da wird die gesamte Bevölkerung zwischen 12 und 65 Jahren wird auf DNS und Blutgruppe getestet, Iris-Scans, Fingerabdrücke und 3D-Bilder erstellt. im Rahmen einer sogenannten kostenlosen Gesundheitsuntersuchung. Dann spricht sie noch Bilder von Holland an, also jetzt doch ganz nah, wo es das schon gibt, zum Beispiel in Enschede, wo alle, die ein Smartphone mit aktivem WLAN haben, per Traffic-App, also dann irgendwie belohnt werden. Also wenn sie zum Beispiel viel zu Fuß gehen, Fahrrad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen, was man tun soll, ja, Nudging, dann kriegen die Parkplatzgebühren erlassen für ihr Auto. Das ist nochmal so, also es ist einfach, ich finde so toll, was sie herausgefunden hat. Und in Eindhoven beschreibt sie das Straßenlaternen mit WLAN-Tracking. Also das gibt es schon, das ist nicht im Plan. Straßenlaternen mit WLAN-Tracking, Kamera und Mikrofon, um aggressives Verhalten zu erkennen. Und dann soll, wenn Leute sich aggressiv verhalten, Orangenduft versprüht werden. Und die Leute, Orangenduft soll versprüht werden, um die Leute zu beruhigen. Okay, also soweit Rena Tangens von Digital Courage, eine großartige Rede. Sie hat noch auf den Bahnhof Südkreuz hingewiesen, das war ja so ein Berliner Pilotprojekt. Das kenne ich nun gut, weil ich wohne in Schöneberg. Da konntest du dann eine Zeit lang, wo diese erste Pilotphase lief, konntest du den Eingang nehmen, je nachdem, ob du dein Gesicht erkennen lassen wolltest oder nicht. Die hatten, ich glaube, 200 Freiwillige ausfindig gemacht, die sich so eine App aufs Smartphone haben tun lassen mit einer Gesichtserkennungssoftware, um rauszufinden, wie gut und genau die ist. Und dann gab es den zweiten Durchlauf, der sollte dann auch Verhalten erkennen. Das haben sie dann mit SchauspielerInnen gemacht, die also alle möglichen komischen Verhaltensweisen auf dem Gleis dann gespielt haben. Und dann haben sie mit sogenannter künstlicher Intelligenz das beobachten lassen und geguckt, ob man da irgendwie, was weiß ich, gewaltbereites Verhalten oder Krisen oder sonst was erkennen kann. Also schon sehr bedrückend, würde ich mal sagen. Was wir uns auch noch vielleicht klar machen sollten, solche Smart City Geschichten, um die es hier geht, da geht es ja darum, wie in Berlin auch eine bestehende Stadt smart zu machen. Ein anderer Ansatz, der aber meines Wissens noch nirgendwo zu voller Blüte gekommen ist, ist die Neuerrichtung von Smart Cities. Und da gibt es ja Pläne für hunderte Smart Cities. In Indien sollen ganz viele komplett neu gebaut werden. Auch in China, Korea, Portugal gibt es so Pläne, was wahrscheinlich dann wirklich eine absolut menschenfeindliche, von vornherein eine technokratische Architektur ist, wo all diese Überwachung und Steuerung auch und auch die Response-Geschichten, ne? Also wo ja Orangenduft erst zum Anfang von ist, schon von vornherein eingebaut sind. Ich hoffe, dass sowas sich nie umsetzt, aber ja, weiß ich nicht. Berlin soll smart werden. Im Herbst 2020 hat Berlin, also vom Bundesbauministerium gibt es immer so Ausschreibungen für Smart Cities, für Modellstädte. Und Berlin hat, ich glaube, es war der zweite Durchgang oder so, hat dann auch so einen Preis gewonnen mit einem Konzept und hat schon Anfang letzten Jahres also begonnen mit dem Projekt Smart City Berlin. Und in diesem Jahr sollen also konkret 5 Smart City Projekte umgesetzt werden, in dieser Stadt modellhaft. Und die ersten 3 davon sollen schon eigentlich jetzt im ersten Quartal diesen Jahres starten. Also sie müssten eigentlich jetzt angefangen haben. Ich hatte vor kurzem noch bei der Senatskanzlei, die zuständig ist, gefragt. Also die haben die Oberhoheit darüber, die Bezirke wissen zum Teil gar nicht so genau. Das ist alles doch sehr in zentraler Hand. Das Selbstverständnis dieser Smart City Berlin möchte ich euch ein paar Sätze auch daraus vorlesen, weil da gibt es so viele neue Wörter, mit denen wir plötzlich konfrontiert werden. Und es ist jetzt alles Zitat, ja, von Senat. Smart bezeichnet in Berlin die Art und Weise, wie Herausforderungen kreativ, offen, partizipativ und zweckmäßig angegangen werden. Durch die Nutzung neuer Technologien sollen gesellschaftliche Werte und vor allem das demokratische Gemeinwesen gestärkt werden. Die Mitwirkung der gesamten Stadtgesellschaft von Wirtschaft über Wissenschaft, Verwaltung bis zur organisierten Zivilgesellschaft und Menschen wie Ihnen. Das Berliner Modell der Smart City ist gemeinwohlorientiert, nachhaltig und resilient. Und dann, nachdem noch alles Mögliche da geschrieben steht, es werden mögliche Konflikte transparent gemacht und die Bedeutung von Gemeinwohl stets auf neue ausgehandelt. Zuständig ist, wie gesagt, die Senatskanzlei. Mensch, lasse sich all das auf der Zunge zergehen. Der Begriff Gemeinwohl ist mir ohnehin von Anfang an sehr unangenehm gewesen, denn er sagt alles und nichts. Wer definiert das? Gibt es keine Interessensgegensätze mehr. Die meisten, die ihn benutzen, meinen es furchtbar gut, aber ich finde es trotzdem einen falschen Ansatz. Aber gut, das ist meine Perspektive. Es wurde auch um die Smart City, also für die Smart City, eine neue Stelle beim Senat eingerichtet, ein Chief Digital Officer. Ralf Kleindiek heißt er, ein Jurist. Er war schon früher politischer Beamter, auch in anderen Städten. Dann ging er in die Privatwirtschaft, war Leiter der Arbeitsgruppe öffentlicher Sektor der Boston Consulting Group. Das ist natürlich gut, wenn jemand, der im öffentlichen Dienst gearbeitet hat, dann für so einen Verantwortungsbereich der Kontakte in den öffentlichen Sektor in der Privatwirtschaft ist. Und nun ist er hier angestellt beim Berliner Senat als Staatssekretär für Digitales und Verwaltungsmodernisierung in der Senatsverwaltung für Inneres. Also ist ein klassischer Seitenwechsler, wie man es so kennt. Ja, die fünf Projekte möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Der Hardenbergplatz soll smart werden, also ein smarter Stadtplatz. Smart und flexibel, das heißt Event-, Tages-, Wetter- und Jahreszeit abhängig für sämtliche Mobilitätsformen nutzbar gemacht. Erprobt werden sollen neue Formen der Governance öffentlicher Flächen, zum Beispiel in Form innovativer, gemeinwohlorientierter Betreibermodelle. Klingt verdammt nach profitablen Geschäftsmodellen, würde ich mal sagen. Mithilfe einer digitalen Verhandlungsplattform sollen Nutzungsbedarfe abgestimmt werden, um dort die konkreten Mobilitätsbedarfe zu berücksichtigen, aber auch die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Kann ich mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen, aber werden Sie schon was bei gedacht haben? Es soll vier Bausteine dafür geben. Die Umsetzung eines anbieteroffenen Mobi-Hubs als Use Case, also als Anwendungsfall. Die Entwicklung eines Betreibermodells, da ist wieder das Geschäftskonzept, höre ich raus. Prototyping einer Plattform für die Betreibenden. Wer die sind, fragt menschlich dann natürlich. Und die Skalierung des Use Case inklusive Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem Platz. Also Skalierung ist ja auch so ein Wort, es soll dann verbreitet werden. Man muss auch sagen, es sind alles diese ganzen Projekte, die jetzt in diesem Jahr hier modellhaft umgesetzt werden sollen, sind eben im Grunde Prototypen, sind Modellprojekte, zwecks Verbreitung. Das Bundesbauministerium hat die Ausschreibung gemacht, um eben dann nachher Beispiele ernten zu können, die flächendeckend bundesweit zum Einsatz kommen können. Wenn wir all diese schönen Wörter hören, ja, alle, es sollen immer auch alle mitmachen. Ja. Ich fühle mich ein wenig bedrängt dadurch. Aber wahrscheinlich wird man mich auch nicht nötigen, mich zu beteiligen. Ich bin dann gleich raus. Ich habe ja auch kein Smartphone. Ja, das war das eine. Das soll jetzt schon bald beginnen. Das andere Projekt, Smart Water. Mit Smart Water sollen die Klimafolgen abgemildert werden. Es geht um eine agile Planung. Agil ist auch so ein schönes Wort, ne? Eine agile Planung von Regenwasserbewirtschaftung und somit eine klimagerechte Stadt, das soll eine klimagerechte Stadtplanung ermöglichen, sowie BewohnerInnen und Bewohner für die Potenziale von Regenwasserbewirtschaftung durch Visualisierung sensibilisieren. wenn es nicht so traurig wäre, könnte man eigentlich manchmal überlachen, ne? Und Sie sagen dann, ja, Extremwetterereignisse bergen ein Schadens- und Gefahrenpotenzial. Ja, klar, logisch, wissen wir. Thema Katastrophe, hallo, ist nicht an uns vorbeigegangen, glaube ich. Und jetzt soll eben das Projekt, das sich, nennt sich Smart Water Modellierung und Governance, soll neben der Vorsorge auch eine gezielte Risikokommunikation für die Verwaltung entwerfen. Ist ja auch okay, dass die gut kommunizieren, aber ich frage mich dann zum Beispiel, Klimanotstand, ja, haben wir, ne? Definitiv, in Berlin hat Klimanotstand formal festgestellt. Warum wird eigentlich in der Berliner Innenstadt immer noch Grün zerstört und warum wird nachverdichtet? Und gab es nicht mal Ursachen für den Klimawandel? Und wieso meint man mit einem Digitalisierungs- und Visualisierungsprojekt die Folgen des Klimawandels beheben zu können? Ist da irgendwie Ursache und Wirkung verrutscht? Lebe ich in einer falschen Welt? Ich finde es manchmal nicht ganz einfach aushaltbar, so etwas zu lesen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das dritte Projekt heißt Data Governance und datengetriebene Verwaltung. Ich will eigentlich gar nicht, dass die Leute in der Verwaltung sich treiben lassen von Daten, ehrlich gesagt. Ich wäre schon froh, wenn sie mal auf Bürgerinnen und Bürger hören würden, mit uns reden, was für die Menschen täten, aber warum sollen sie sich von Daten treiben lassen? Aber gut, so heißt das Ding nun mal. Und das ist wohl das neue Wording und die neue Welt. Es geht um Messung von Luftqualität. Und zwar nicht vornehmlich um die konkreten Messergebnisse, sondern um das Entwickeln und Testen von Prozessen der Zusammenarbeit und Interaktion. Also kurz, es geht um eine smarte Stadtverwaltung. Und es soll ein Ergebnis geben, nämlich ein Leitfaden für Data Governance in der datengetriebenen Daseinsvorsorge. Und dieser Leitfaden soll auf andere Kommunen und Projekte übertragbar sein. Und entwickelt wird das zusammen mit dem Einstein Center for Digital Future und mit der Siemens AG Data Governance, also klassisches Public-Private Partnership. Und dann wird eben exemplarisch entwickelt, wie kommunale und privatwirtschaftliche Interessen und Prozesse so integriert werden können, dass gemeinwohlorientiert ausbalanciert wird. Gemeinwohl? Ich weiß nicht. Also das waren die drei Projekte, die jetzt wirklich im ersten Quartal beginnen sollen, also spätestens in diesem Monat. Zwei weitere Projekte sollen auch noch in diesem Jahr anfangen. Das ist einmal ein Projekt Daten in Alltag und Krise, Kiezbox 2.0. Das soll in meinem Bezirk, Tempelhof-Schöneberg, stattfinden. Da sollen auch Daten über Klima und über Luftgüte gemessen werden. Es sollen Frühwarnsysteme eingerichtet werden und ein Notfall-WLAN, was dann mit batteriebetriebenen Servern oder so. Ist ja vielleicht auch nicht ganz doof, aber ja. Das fünfte und letzte Projekt soll in Treptow-Köpenick stattfinden, smarte Partizipation und Bürgerhaushalt. Bürgerhaushalte hatten wir ja schon einige Projekte hier in verschiedenen Bezirken und das Projekt soll ansetzen an dem Problem, dass sich sehr wenige Bürger und Bürgerinnen beteiligen an diesen Bürgerhaushalten. Und sie wollen, ich kann euch nicht erklären, was das genau ist, ich kann euch wieder die Worte nur vorlesen. Sie haben da wieder vier Aktivierungsinstrumente, ein Reallaborzentrum Stadtmanufaktur, ein BB-Blockchain, ein City Lab und ein mobiles City Lab. Und damit sollen BürgerInnen aktiviert werden, sich am Bürgerhaushalt zu beteiligen. Nun, wenn wir daran denken, auch vorhin die Geschichte, also Smart City ist unheimlich teuer. Es kommt wahrscheinlich ja eine Wirtschaftskrise ungeahnten Ausmaßes auf uns zu. Also sollten wir uns mal nichts vormachen. Ne?
Ja.
Ich kenne das schon von früheren Partizipationsprojekten. Ich erinnere mich, dass zum Beispiel mal Schulen Budgets in Eigenverwaltung bekommen haben vor vielen, vielen Jahren. Da ist das Budget halbiert worden und dann wurde gesagt, jetzt verwaltet man schon selber. Also das heißt, du kannst dann nämlich die Kürzungen, da ist dann nicht mehr die böse Stadt für zuständig, sondern da gibt man die gekürzten Mittel an die Bürger und BürgerInnen und lässt die sich die Körper einhauen, wie sie diese gekürzten Mittel verwenden. Das ist meine Fantasie dazu. Das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich sowas lese. Ja? Der Bürgerhaushalt, da gibt es sicher tolle, interessante Modelle, Aber es ist eben auch was, was sich super leicht missbrauchen lässt für Sparprogramme und Spaltung der Bevölkerung. Ja. Also da bin ich sehr hellhörig. Ja, nochmal kurz auch zur Partizipation, weil das ist ja, Partizipation ist dem sehr eingeschrieben, dieser ganzen Smart City-Geschichte. Und Digitalisierung soll ja der Schwerpunkt dieser Legislatur sein. Also steht direkt auch jetzt im Koalitionsvertrag der rot-grün-roten Koalition drin. Also wird Partizipation in der digitalen Stadt ein ganz großes Thema werden. Und dieser vermeintliche Interessensausgleich zum Wohle aller oder das Gemeinwohl hat der Berliner Soziologe Thomas Wagner, den ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt habe, weil ich durch den auch diese Singularity-Sachen kennengelernt habe in einem Buch. Dazu hat er auch ein super interessantes Buch geschrieben, 2013, Die Mitmachfalle. Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument. Und das finde ich echt, also kann ich nur empfehlen. Und dann gibt es ja, also die sprießen ja jetzt überall auch schon aus dem Boden, diese vielen, vielen Dienstleistungsunternehmen für Partizipationsdienstleistungen, die diese Bürgerbeteiligung moderieren, steuern, dokumentieren, der Verwaltung dann durchreichen. Also ich habe selber auch einige solcher Verfahren mitgemacht und finde es interessant, aber sehe es auch sehr, sehr skeptisch. Interessant ist, dass Thomas Wagner beschreibt zum Beispiel auch schon in einem Artikel in der Graswurzelrevolution vor längerer Zeit, hat er die beschrieben, die IFOC GmbH. Das ist einer dieser schon seit langen Jahren ein Anbieter für Partizipation. Die waren schon Ende der 90er im Geschäft, haben zum Beispiel die Erweiterung des Frankfurter Flughafens partizipativ bearbeitet. Sie sind seit 2017 im Eigentum des US-amerikanischen Consulting-Unternehmens Cadmus Company und haben fürs Bundesbauministerium die Broschüre Datenstrategien für die gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung erstellt. Damit soll die schon 2017 veröffentlichte Smart City Charta konkretisiert werden. In dieser Smart City Charta, das muss menschlich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, da war dann auch im Anhang so eine Tagung dokumentiert, wo jemand, also in einer Broschüre des Ministeriums, ne, ein Referent aus, ich weiß nicht, einem nordischen Land, der dann über die Post-Voting Society sprach und sagte, es sei eine Gesellschaft, in der wir, wer immer das auch sei, in der wir aufgrund verhaltensbezogener Daten genau wissen, was Leute tun und möchten. Deswegen es weniger Bedarf an Wahlen gäbe oder Mehrheitsfindung oder Abstimmung. Man weiß ja aufgrund von Überwachung, was die Leute wollen und brauchen. Ja, wie gesagt, die Neuauflage wurde von der IFOC GmbH gestaltet und von dieser Broschüre, in der Neuauflage ist jetzt diese Post-Voting Society nicht mehr drin, das war praktisch der Anhang 2017 zur Smart City Charta, aber es gibt so ein paar Sachen, die sollte Menschen nie vergessen und immer wieder rauskramen, die stehen ja auch alle noch online. Ja, bevor wir jetzt gleich diskutieren und ich dann ja auch die Aufzeichnung wieder ausschalte, möchte ich nochmal auf Josef Weizenbaum zurückkommen, weil ich einfach wichtig, also ich finde einfach ganz wichtig, dass man solchen Denkern immer wieder Raum gibt in diesen in Diskussionen. Denn ein Argument, was ja ganz oft kommt, was ich auch öfter zu hören kriege, mit dieser Digitalkritik, naja, aber das ist ja nicht, das Digitale ist ja nicht so das Problem, es kommt halt darauf an, in wessen Hand das ist, wie das angewendet wird und eigentlich Technik sei doch wertfrei. Und zu dieser Wertfreiheitsfrage schreibt Josef Weizenbaum, ich höre oft die Ansicht, der Computer sei ein reines Arbeitsgerät, eben bloß ein Werkzeug und deswegen wertfrei. Das stimmt nicht. Der Wert eines jeden Instruments und eines jeden Werkzeugs in der menschlichen Welt ist durch die gesellschaftlichen Umstände geprägt. Jetzt kommen wir zum Computer. Es ist einfach eine Tatsache, dass der Computer im Krieg geboren wurde und dass fast alle Forschungen und Entwicklungen des Computers vom Militär, und zwar fast ausschließlich vom Militär, unterstützt wurden und heute noch werden. Man kann nicht einfach sagen, der Computer kann für etwas Böses und für etwas Gutes benutzt werden und der Computer selbst ist wertfrei. In unserer Gesellschaft ist der Computer zuallererst ein Instrument, das für militärische Zwecke eingesetzt wird. Das finde ich sehr, sehr wichtige Sätze, die wir bitte nie vergessen sollten. Denn was im Moment passiert, kann einer dann doch einen kalten Schauer des Grauens den Rücken langlaufen lassen. Es fängt mit so einfachen, vermeintlich einfachen Dingen an, wie einer Steueridentifikationsnummer als übergreifendes Ordnungsmerkmal. Das war auch schon von Digital Courage mit dem Big Brother Award 2020 geehrt worden. Also eine lebenslange Personenkennziffer, die möglicherweise eine Vorstufe ist zur Einführung einer globalen ID 2020. Die ist keine Verschwörungstheorie, sondern die ist in Arbeit, in Vorbereitung, die eine digitale biometrische Identität für alle darstellen soll. Also da geht es nicht mehr nur, dass du eine Nummer kriegst, sondern die wird biometrisch an deinen Körper im Grunde geheftet, mehr oder weniger. Was es ja jetzt schon angefangen hat, ne? Du hast ja jetzt, kriegst ja jetzt nur noch einen Ausweis, wenn du deinen Fingerabdruck lässt. Also es ist die biometrische Erfassung deiner Körperdaten, um sie untrennbar zu verbinden mit dieser Nummer. Und es geht weiter. Anfang 2021 hat damals der damalige Gesundheitsminister Spahn das One Million Genome Project der EU unterzeichnet. Also eine wahnsinnige DNA-Sammlung. Das Genom ist ja die gesamte Erbinformation einer Person. Und er hat Deutschland praktisch verpflichtet, vertraglich gegenüber der Europäischen Union, mit den Genomen der Bevölkerung dieses Landes mit dazu beizutragen, dass dort geforscht wird für Impfstoffe, Medikamente. Personalisierte Medizin ist der Renner im Moment, ja. Wo man sagt, wir brauchen doch dein Genom, wir brauchen deine Daten, um für dich ganz speziell, für seltene Krankheiten, die vielleicht nur du hast, als einziger Mensch auf der Welt, dein individuelles Medikament herstellen zu können und dein Leben damit zu retten. Das klingt dann so zwingend und unabweisbar. Also es ist eine Überwachung bis in den Körper hinein. Und das Schlimme wieder, die Leute machen es ja freiwillig mit. Die Wearables, diese Dinger, die Leute tragen, ja, um ihren Herzschlag, ihr was weiß ich was alles, Zucker, Blutzucker, alles Mögliche messen zu lassen und am besten gleich zu melden an irgendwelche Plattformen, Krankenkasse, sonst was. Das ist ja schon passiert, ja, und Leute scheinen es sogar zu mögen. Es scheint ein Sicherheitsbedürfnis zu erfüllen, ja. Das finde ich manchmal fast das Erschreckendste daran. Und ich möchte ganz kurz noch wirklich den Blick noch mal ein Stück weitermachen, weil all dies findet ja nicht einfach nur jetzt im digitalen Überwachungsraum, es findet ja auch statt unter Machtverhältnissen, unter Bedingungen, die weltweit stattfinden, die noch viel größer sind. Ja, und ich möchte zum Beispiel nennen, weil dieser Begriff Nachhaltigkeit so oft mit der Smart City in Verbindung gebracht wird, diese schönen SDGs, also die globalen Nachhaltigkeitsziele, da lautet das Ziel Nummer 17, globale Partnerschaften. Was so nett klingt, sind genau die Public-Private Partnership. Ich empfehle auch sehr ein Heft der vom Forum Umwelt und Entwicklung, eine der tollsten NGOs, finde ich. Die haben zu den SDGs mal ein Heft, ich glaube 2019, veröffentlicht, wo sie die alle, Ziele 1 bis 17, wirklich durchdekliniert und kritisch reflektiert haben. Wir haben es meines Erachtens wirklich hier zu tun mit einer gezielten Verschmelzung von Staat und Kapital. Das ist immer weniger voneinander getrennt. Es ist ja heute ein bisschen schwierig geworden, aus Gründen, die ich immer noch nicht nachvollziehen kann, Kritik am Weltwirtschaftsforum in Davos zu äußern. Ich finde, dass es notwendig ist, zwingend notwendig, das zu kritisieren, auch diesen Great Reset, zu kritisieren von Herrn Klaus Schwab, der damit einen neuen Stakeholder, einen neuen Shareholder, Stakeholder-Kapitalismus propagiert. Also früher gab es den, ich bringe diese beiden Wörter einmal durcheinander, sorry, früher ging man ja immer von diesem Shareholder-Kapitalismus aus. Also du hast dein Share, deinen Anteil an einem Unternehmen und ziehst deinen Profit daraus. Und die neue Ideologie des neuen Kapitalismus laut Great Reset, also dem großen Neustart von Herrn Schwab und seinen MitstreiterInnen, ist der Stakeholder-Kapitalismus. Alle sollen beteiligt sein, alle sollen mitmachen. Es ist wieder ein bisschen diese Anmutung von Partizipation. Die Zivilgesellschaft soll beteiligt sein, aber da stehen dann die Konzerne da, die ganze Unternehmen sagen, wir sind Zivilgesellschaft. Ja. Schwab hat ja auch schon 1998 mit seiner Frau zusammen die Schwab Foundation for Social Entrepreneurship gegründet, also Social Business Gesellschaft. Das heißt, es ist alles überhaupt nicht neu gehabt. Die haben auch schon im Weltwirtschaftsforum 73, glaube ich, die ersten wohlklingenden ökosozialen Pamphlete abgesondert. Es hat nur nie irgendwas an dem geändert, was sie faktisch wirtschaftlich getan haben. Und es gibt seit 2019, was in Deutschland leider sehr wenig bekannt geworden ist, ein Partnerschaftsabkommen im Sinne des SDG Nummer 17, Partnerschaftsabkommen zwischen Davos, also zwischen Weltwirtschaftsforum und Vereinten Nationen, was von NGOs, die noch was verstehen von Politik und Machtverhältnissen, und das sind zum Glück nicht wenige weltweit, sofort erkannt wurde als eine hochriskante und gefährliche Privatisierung der Vereinten Nationen. 2019 gab es einen offenen Brief von hunderten NGOs an die Vereinten Nationen mit dem dringenden Appell, diese Partnerschaft wieder zu lösen. Initiiert war das Schreiben vom TNI, Transnational Institute, auch RIPES, unser Verein, unsere Vereinigung oder unser Netzwerk Soziale Solidarische Ökonomie, hat unterzeichnet, NGOs wie FIAN und so weiter. Also waren wirklich viele dabei, die protestiert haben. Es ist nur wenig in die Öffentlichkeit gekommen. Und im Frühjahr 2021 wurde dieser Brief nochmals geschickt, ja, und die Vereinten Nationen nochmal dringend gebeten, also sich von Davos zu lösen und sich nicht privatisieren zu lassen. Stößt aber auf taube Ohren, ja. Und die Öffentlichkeit ist ja leider auch so dumm gemacht, oder wie soll ich sagen, dass wenn du hier irgendwo wagst, von Great Reset zu sprechen, ist sofort halt, fang da nicht mit deinen Verschwörungstheorien an. Das ist, also früher haben Linke was drauf gehalten, früher ging man nach Davos und hat demonstriert, das war irgendwie so ein Standard, selbstverständlich. Jedes Jahr tat man das, ja. Heute scheint das nicht mehr angesagt zu sein. Heute hat BlackRock sich die Definitionsmacht über Nachhaltigkeit genommen, berät sämtliche Institutionen auf allen Ebenen der Welt in Sachen Nachhaltigkeitsdefinition und Taxonomie, welche Technologien jetzt als nachhaltig gelten. Jetzt will man ja selbst daran nochmal schrauben, weil jetzt energiearm wegen, weil man ja nicht mehr von Russland einkaufen soll. Also das geht alles in eine sehr gruselige Richtung und ich finde, dass es notwendig ist, Smart City einzuordnen in diesen globalen Entwicklungen, um es zu verstehen, was da auf uns zukommt. Smart City soll offensichtlich auch der Gutwerdung des Kapitalismus dienen, aber der Kapitalismus kann nicht gut werden. Er geht wie immer zu Lasten von Mensch und Natur und zwar wahrscheinlich sogar immer schneller. Das war es soweit. Ich würde jetzt wirklich gerne zur Diskussion mit euch kommen. Mit der Frage, also die mich umtreibt, natürlich ihr, eure Fragen sind ja, könnt ihr dann auch gleich genauso sagen. Meine Fragen sind vor allem, wie können wir uns eigentlich sinnvoll verhalten dazu? Ich bin wirklich manchmal ein bisschen unschlüssig, also mitmachen. Ich versuche so ein bisschen diesen Partizipationssachen hier in Berlin mitzumischen. Frag mich aber immer wieder, legitimiere ich es damit nicht auch? Also mit jedem Eintrag auf berlin.de im Smart City Dialog gebe ich dem nicht dann noch irgendwie so ein bisschen meinen kleinen, zwar kleinen und unbedeutenden, aber irgendwie meinen Segen mit, ja? Oder wäre es besser von außen zu kritisieren? Und dann denke ich manchmal auch, du kannst doch halt überall dich hinstellen, alles Mögliche kritisieren, das juckt doch niemand mehr, ja? Also wie kannst du überhaupt Einfluss nehmen? Wie kannst du effektiv etwas erreichen? Oder was ja auch so ein Ansatz ist von manchen, die sagen, okay, wir brauchen jetzt eigene Alternativen. Also entweder doch eigene digitale Alternativen, da habe ich natürlich immer Weizenbaum im Hinterkopf. Gleichzeitig, also ich weiß zum Beispiel, die Zapatistas haben sich ja schon auch eigene digitale Instrumente, Anwendungsweisen geschaffen. Es gibt Initiativen hier in der Stadt, Freifunk zum Beispiel, also ein frei zugängliches, kostenfreies WLAN. Es gibt ja auch so lokale Kommunikationsnetze, die mal ausprobiert wurden mit Raspberries, was weiß ich, so Nachbarschaftsnetze, ja, die also gar nicht mehr im Internet dran sind. Es gibt Ansätze vom digitalen Kartieren, wobei ich da sagen muss, warum muss man eigentlich digital kartieren? Kannst du vielleicht auch nochmal mit Stift und als sozialen Prozess, also muss immer alles digital sein. Gut, Hackerspaces, Fablabs, kann ich gar nicht viel zu sagen, weil ich bin nicht so technisch bewandert, aber da machen ja viele Leute viele Sachen, die irgendwie als interessant auch gelten wollen. Mensch kann Protest und Widerstand mit digitalen Mitteln organisieren. Und was schon, klar, also viele Refugees würden überhaupt nicht durch die Welt kommen, wenn sie nicht ihr Smartphone und diese ganzen digitalen Infos hätten. Und das Alarmphone zum Beispiel, also eines meiner Lieblingsprojekte, ja. So großartig selbstorganisiertes Callcenter in Europa und Nordafrika, die gewährleisten seit Jahren, dass rund um die Uhr eine Telefonnummer anrufbar ist von Flüchtenden auf dem Mittelmeer, die vom Ertrinken bedroht sind oder von Leuten, die eben wissen, dass ihre Liebsten auf der Flucht sind. Und dann begleiten sie die digital, versuchen Rettungseinsätze zu ermöglichen, also alle erwähnen die Küstenwachen und bezeugen eben auch das Unrecht, was dort geschieht und das Töten und müssen auch dann, wenn es nicht funktioniert, miterleben, wie Menschen sterben. Und sie tun es über Jahre, ja, zuverlässig. Und das würde ohne diese digitalen Instrumente nicht möglich sein. Barcelona gilt als Beispiel für alternative digitale Anwendungen. Wir haben sich ja zum Beispiel mit Decidim so eine eigene Software für Partizipation gebaut, also programmiert, die sie auch anderen Städten zur Verfügung stellen haben. Aber also ich weiß nicht, wie das jetzt bei Corona war, aber davor, als ich es noch mehr mitverfolgt habe, immer darauf geachtet, dass es beides gab. Ne? Also es digitale Abstimmungsverfahren und Versammlungen gab, aber auch analoge Stadtteilversammlungen. Ada Colau, Bürgermeisterin, ist regelmäßig auch durch die Barrios und hat dort Nachbarschaftsversammlungen gemacht. Ne? Und das finde ich halt einen ganz wesentlichen Aspekt, dieses Recht auf ein analoges Leben. Und das darf nicht verloren gehen. Und da bin ich ganz penetrant und bei all den Treffen, wo ich bei bin und so, reite ich da immer wieder drauf rum und sage, hallo Leute, das Recht auf analoges Leben. Und wenn man sagt, na, du bist ja schon älter, wir können dir das zeigen, sage ich erstmal, ich bin ja nicht doof, ich benutze ja digital. Im Gegenteil, ich schmeiße viel zu viel Lebenszeit in dieses Digitalzeug rein. Aber nein, es muss möglich sein, dass Menschen analog leben können, teilhaben können, diskutieren, mitentscheiden können, nicht gezwungen werden, an die Hand genommen werden, reingezogen in die Digitalwelten. Das finde ich entscheidend. Es geht also um reale soziale Beziehungen. Und wenn digitale Nutzung, dann vielleicht doch für widerständige analoge Zwecke. Also irgendwie soll sich ja in der Welt was ändern. Es nützt mir ja nichts, wenn im Digitalen sich was ändert, weil in meinem Leben macht es nämlich 0, gar nichts. Insofern würde ich das gerne wirklich, also wie können wir uns drin bewegen, was sind unsere Handlungsmöglichkeiten, was können wir tun? Ja, das würde ich jetzt liebend gerne mit euch besprechen. Bedanke mich für eure Geduld und werde jetzt die Aufzeichnung beenden.